Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord!
Hallo Glückspirat, schön, dass du auch heute wieder in unseren Podcast reinhörst. Bevor wir ins Interview einsteigen, möchte ich heute einfach mal was in eigener Sache erwähnen. Und zwar, wir haben tolle Hörer. Uns erreichen eine ganze Menge Kommentare auf unserer Homepage und auch E-Mails, die persönlich an uns gerichtet sind, als Reaktion auf die Themen in unseren Podcasts. Und ich dachte mir heute, naja, lies doch einfach mal ein paar von den Dingen vor, denn die Mails, die uns erreichen und auch die Kommentare auf unserer Homepage, die sind durchaus auch was vielleicht auch dich interessieren könnte. Und deswegen möchte ich heute anfangen mit einer Mail von Heiko. Der hat unseren letzten Podcast gerade gehört, das Interview mit Holger Peterson. Und Heiko schreibt, hallo Babsi und Erik, ihr werdet immer besser. Dazu muss ich euch erstmal ganz herzlich gratulieren und gleichzeitig für eure Arbeit danken. Danke, lieber Heiko, ganz nett. Weiter schreibt Heiko, zuletzt haben mich die Interviews mit Holger Peterson sehr angesprochen. Ich segle selbst auf der Nordsee rum und kann fast jeden Satz von ihm unterschreiben, besonders seine Philosophie zu guten Poten. In Sachen Hoxil hat Holger verständlicherweise seine ganz eigene Brille auf. Tatsächlich ist die Marina, ich kenne sie lange, für ihn als Bootsbewohner ideal. Bestens geschützt, prima Infrastruktur, moderate Preise. Jedoch für Wochenendtrips, zum Beispiel zu den ostfriesischen Inseln, ist Hoxil nicht allein wegen der Schleusenzeiten eher ein zweitklassiger Startort. An normalen Wochenenden kommt man allenfalls bis Wangerooge. Wangerooge oder auf der Jade rumsegeln ist natürlich prima, aber wer weiter will, braucht schon ein wenig mehr Zeit. Ich selbst segle im SVH Bensersiel. Falls ihr mal Lust habt, das Revier der ostfriesischen Inseln zu erkunden, seid ihr hier herzlich willkommen. Wir liegen zentral hinter den Inseln, haben Wangerooge, Spiekeroog, Baltrum, Norderney und Jüst in Wochenendschlagdistanz vor der Haustür. Nach Langeoog segeln wir in einer guten Stunde, nach Helgoland brauchen wir etwa 7 Stunden. Vielleicht liegt es auch an unserer idealen Lage, dass wir noch keinen Mitgliederschwund wie viele andere Vereine oder Häfen verzeichnen. Gastliegeplätze halten wir natürlich immer vor und glaubt's mir, das gesamte Revier ist fantastisch und viel einfacher zu befahren, als viele Leute denken. Prima, dass ihr bisher fast durch die Bank Interviewpartner gefunden habt, die etwas Relevantes zu sagen hatten. Ich wünsche euch, dass euch das auch weiterhin gelingt. Herzliche Grüße, Heiko. Heiko, vielen Dank für deinen Kommentar und eine weitere Mail, die uns erreicht hat von Dieter. Da geht es darum, dass wir nach einiger Suche und einiger Zeit der Orientierung uns jetzt dann doch auf einen Bootstyp eingeschossen haben, den wir für unsere Langfahrt jetzt dann doch suchen. Und deswegen auch gleich der Aufruf an dich, lieber Zuhörer, falls du mal was hörst. Wir sind auf der Suche nach einer Amel Supermaramü, die wir dann für unsere Langfahrt dann einsetzen wollen. Und dazu schreibt uns Dieter, hallo ihr Glückspirat, ihr habt mittlerweile die richtige Entscheidung getroffen. Super Maramü, ihr wollt Platz und Komfort, aber vor allem Sicherheit. Und damit habt ihr das richtige Schiff. Ihr müsst dafür nicht in die USA fliegen, auch wenn die dort etwas günstiger sind. In Südeuropa stehen mindestens ein Dutzend zum Verkauf. Entweder von Eigner, die das Selbstsegeln aufgeben, oder die besseren Angebote, die einen neuen Amel bestellt haben. Ihr habt damit schon vieles an Bord. Dieselgenerator, Tiefkühltruhe, in Klammern sinnvoll, wenn euch mal 20 Kilogramm frisches Mahi-Mahi-Filet an Bord wanderte, vernünftigen Autopilot, Wassermacher und vieles mehr. Und da der Passat selten genau von Achtern kommt, sondern oftmals Raum, werdet ihr den Besan schätzen lernen. Wenn die Slups sich um ihre Achse wälzen, fahrt ihr gerade und komfortabel, weil der Besan das Schiff deutlich stabilisiert. Und noch etwas werdet ihr genießen auf der Freiwache, die Ruhe im Schiff. Und noch ein Sicherheitsfaktor. Manche Segler mögen das Knöpfchensegeln belächeln. Ich nicht. Wenn ich bei Starkwind oder entsprechender See die Genua manuell reffen musste, war das verdammt harte Arbeit. Eure Überlegung betreffend Investitionen sind richtig. Radargeräte hatte ich erneuert, aber tatsächlich bei 25.000 Seemeilen nur ein Dutzend Mal eingeschaltet. AIS ist eigentlich Standard, aber nicht wirklich nötig. Ganz wichtig ist ein aktiver Radarreflektor und ganz viel Sicherheit für relativ wenig Geld. Amateurfunkanlage, kein Seefunk mit Paktor 3, einfaches Gerät reicht völlig, ist für mich auf Langfahrt unumgänglich. Satellitenhandy, Klammern verkaufe meines noch, war mehrere Male sehr hilfreich, aber nicht unbedingt ein Muss. Bei mir war ein super Wind am Besan, sowie Bei mir war ein Superwind am Besan sowie zwei verstellbare Solarpaneele an den Seiten im hinteren Bereich. Sehr sinnvoll, wenn auch manchmal hässlich, ist dein Heckträger für Stingy. Ihr kommt nicht um ein kleines RIP mit 15 PS Zweitakter. Gibt es auch noch in der Karibik nicht herum. Ihr werdet zumindest im Pazifik zu 95% vor Anker liegen. Ihr müsst damit einkaufen, schnorcheln, tauchen und so weiter. Windpilot hatte ich an meiner kleinen Amel. Einfach spitze und geräuschlos. Geht bei dem Maramü-Heck leider nicht. Aber habe aber nie von Autopilot-Problemen bei einer Amel gehört. Grundsätzlich haben wir unser Boot so ausgerüstet, dass wir für alle lebenswichtigen Dinge möglichst ein Backup hatten. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne. Liebe Grüße, Dieter. Ja, Dieter, Mensch, vielen Dank für den Tipp und für die kurze Bestätigung, die wir jetzt hier erhalten haben. Das ist das, was wir auch schon ganz oft von anderen Seglern gesagt bekommen haben. Die Amels, die sind sehr stabil gebaut, die haben eine Ausstattung, die im Prinzip für Langfahrt schon sehr, sehr gut geeignet ist und das ab Werk. Und das ist im Prinzip ein Schiff, was viel Vertrauen weckt und was wohl sehr stabile Segeleigenschaften hat. Und deswegen haben wir jetzt unsere Fühler mal auch Richtung Amel Super Maramü ausgestreckt. Diese zwei Mails jetzt einfach mal so als Beispiel dafür, was uns für tolle Hörer für wirklich prima Kommentare schreiben. Und wenn auch du dazu was zu sagen hast, dann kommentiere gerne auf einer unserer Beiträge oder schreib uns auch gerne eine Mail. Wir lesen die auch gerne mal wieder vor, wenn du damit einverstanden bist. Und wir freuen uns über jeden Beitrag, jede Mail. Und das ist so ein bisschen so die Belohnung, wenn man sich die Arbeit mit einem Podcast macht. Dann tut es ganz gut, wenn man ab und zu mal gesagt bekommt, dass das schon gut ankommt. Und unsere Downloadzahlen bestätigen uns ja auch, dass wir anscheinend einiges richtig machen. Das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Und du weißt ja, wenn du nach dem Podcast heute vielleicht noch ein bisschen Zeit hast, und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn du uns bei iTunes eine Bewertung hinterlässt und uns schreibst, was du von dem Podcast hältst, oder auch einfach nur 5 Sterne vergibst. Darüber freuen wir uns natürlich auch schon. Und jetzt habe ich aber erstmal genug erzählt. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir einfach mal zu unserem nächsten Interviewgast. Auf den sind wir aufmerksam geworden, als er bei Facebook eine Umfrage gestartet hat. Und zwar hat er gefragt, so im übertragenen Sinne, würde euch denn ein Buch interessieren, was sich nicht um die rosaroten Erlebnisse auf Langfahrt dreht, sondern wo es einfach darum geht, was auf einem Boot so alles schief gehen kann auf einer Langfahrt. Und das Ganze einfach mal ungeschönt zu beschreiben. Und da hat er eine Umfrage auf Facebook gestartet, und die haben wir natürlich auch gleich mitgemacht und haben uns gedacht, guck mal schauen, was draus wird. Und über die Zeit ist da ein Kontakt entstanden, und wir haben Walter Edelsberger gefragt, ob er nicht Lust hat, uns von seiner Reise, auf der er eine ganze Menge tolle Sachen, aber auch manchmal eben die eine oder andere Panne erlebt hat, ein bisschen Näheres zu erzählen. Und Walter war sofort einverstanden und hat direkt eingewilligt, mit uns ein Interview zu machen. Und so geht's heute um Walter Edelsbergers Reise vom Rhein über Main, Donau, Schwarzes Meer, später dann in die griechische Ägäis. Das Ganze mit seiner Goldfisch. Und eine relativ ungewöhnliche Reise, zumal er dann unter anderem durch das damals gerade vom Krieg erschütterte Serbien gefahren ist. So das als erste Langfahrt-Privatjacht ist er quasi durch die zerbombten Brücken durchgefahren. Und das und vieles mehr wird uns Walter jetzt gleich im Interview erzählen. Und ich habe mehrere Male während des Interviews den Mund vor Staunen offen stehen gehabt. Und es gibt eine ganze Menge tolle Geschichten, die Walter zu erzählen hat. Und ich würde sagen, ich bin jetzt einfach mal ruhig und wir starten ins Interview. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und wenn dir im Anschluss an unser Interview und unseren Podcast einfällt, was du vielleicht als Kommentar auf unserer Website hinterlassen könntest, in unseren Shownotes, dann weißt du ja, Glückspiraten schreibt sich mit UE und X. Und wir freuen uns, wenn wir von dir hören. Und jetzt viel Spaß beim Interview.
Oh. Unsere Leitung geht heute in die Nähe von Münster, mitten ins Festland, gar nicht so sehr maritim. Am anderen Ende unserer Leitung habe ich heute den Walter Edetsberger. Ich bin gespannt, wo unser Interview uns heute hinführt. Er hat schon einige Bücher geschrieben und hat ein ganz buntes Seglerleben schon verlebt. Und neues Buch ist auch in Arbeit. Und erstmal hallo, lieber Walter.
Hallo Erik, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Bevor wir so ins Interview einsteigen, würde ich dich bitten, erzähl uns kurz was darüber, was du im Moment so machst und im Anschluss daran vielleicht auch, wie bist du zum Segeln gekommen und wo hat es sich dann hin verschlagen?
Ja, also ich lebe in den wunderbaren Telgte bei Münster, das ist ein Wallfahrtsort. Bin 54 mittlerweile, etwas ruhiger geworden. Deswegen ist die große Reise, über die wir sprechen, auch etwas her. Im Augenblick, seit einigen Jahren arbeite ich als Integrationskraft an einer Schule für geistig Behinderte und arbeite da mit einem Jungen zusammen, der Autist ist. Zu dem Job kam ich aber ganz zufällig, habe vorher ganz was anderes gemacht. Ich habe 4 Berufe erlernt, auch studiert mit Abschluss, habe vor der Segelei immer sehr, sehr viel gearbeitet, war weltweit unterwegs. Und irgendwann war der Punkt zu sagen, jetzt fahr mal runter, hab Urlaub gemacht und da kam mir Griechenland so in die Quere. Dort habe ich meine Frau kennengelernt, also meine Lebensgefährtin, die hat mich dann nach Münster gezogen, an den Haaren herbeigezogen nach Münster. Und da lebe ich quasi seit 20 Jahren mit dem großen Break dann 9 Jahre, die Reise gedauert hat. Zur Reise selbst oder zum Segeln selbst bin ich mit der Reise gekommen, auch wenn es mir fast niemand glaubt, aber das war ja ein Schuss von meinem eigenen Bug. Ich hatte damals einen recht angenehmen Job in Münster mit 3 Tage Arbeit, 4 Tage frei und trotzdem 38 Stunden gekloppt. Und meinen 4 Tagen frei bin ich durch Deutschland gefahren, von Hafen zu Hafen. Und irgendwann entstand die Idee, ein Boot zu kaufen. Dann fand ich plötzlich in Lübeck ein Boot, ein Schiff, und plötzlich war ich Eigner. Und dann hieß es natürlich super. Bist ein Bootseigner, ein Schiffseigner und eigentlich keine Ahnung von nix. Dann habe ich in einer Blitzaktion das Boot von Lübeck nach Münster gebracht, in die Nähe von Münster, gleichzeitig die Scheine gemacht und ein halbes Jahr später bin ich losgefahren.
Das war mal so eine stramme Vorbereitungszeit, würde ich sagen. Ne?
Ja, ne? Und meine Lebensgefährtin, die hat natürlich gesagt, ne, du kannst mir was vom Wolf erzählen, ich mache die Scheine auch. Hat auch die Scheine mit mir mitgemacht. Und so sind wir gestartet. Und da war die Hälfte am Boden noch nicht richtig verbaut. Keine Ahnung vor irgendwas, keine Ahnung richtig vor Flussfahrten, geschweige noch vom Segeln am Fluss. Das erste Mal hat es mir den Rhein mit runtergezogen mit meiner Lady. Am Meer das erste Mal Segel setzen, ging gleich mal die Genua kaputt. Also wirklich alles ohne Ahnung. Aber wenn es sein muss, lernt man ja doch sehr schnell.
Ja.
Und ich glaube, nach 9 Jahren unterwegs sein, habe ich es gelernt und bin unfallfrei und lebend wieder zurückgekommen.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Was ist denn die Lady für ein Schiff?
Das ist ein Clipper, ein Werftbau. Die wurde gefertigt in Vancouver in Kanada. Da gibt es auch eine besondere Geschichte dazu. Die wurde nach alten Plänen da gebaut. Der Eigner hat die nach Lübeck mit einem Cargoschiff transportieren lassen, dort in den Hafen setzen und dann lag die dort 7 Jahre. Ohne Rig.
Und ungefahren, ungesegelt lag dieses Schiff?
Okay. Genau, ohne Rig lag dieses Schiff im Hafen. Niemand weiß, was passiert ist. Dann kaufte dieses Schiff ein Taucher, der wollte das Schiff aufbauen, beziehungsweise halt zurecht machen, hat es aber dann auch 3 Jahre liegen lassen, ohne irgendwas zu machen. Und ich stand vor diesem Dampfer und irgendwie wusste ich, das ist meine. Hat fürchterlich ausgesehen.
Wie hast du sie denn gefunden?
Wie gesagt, ich habe sie in Lübeck gefunden, zu einer Zeit, wo es ja noch kein Internet in dem Sinn gab. Das war 99. Da war das Internet gerade noch im Entstehen und in meiner Freizeit habe ich die Zeitungen durchgeblättert. Unter anderem die Bootsbörse.
Ah, ja.
Und eben, da ich 4 Tage frei in der Woche hatte, bin ich dann so die Häfen abgefahren, habe mir Bötchen angeguckt.
Also du hattest damals schon den Plan, ein Boot zu kaufen?
Anfangs nicht, aber der Plan wurde dann entstand quasi aus der Situation. Irgendwann wurde es immer fester. Ach ja, wär nicht schlecht. Und kurz darauf stand ich eben vor der jetzigen Goldfisch und wusste, das ist meines.
Okay.
Und dann habe ich mich mit den Eignern sehr gut einigen können. Wir haben noch so ein Wochenende dort verbracht am Schiff, um sie einzuleben. Aber eigentlich haben wir nur getestet, wie man drauf schläft. Ja, habe das Schiff bezahlt. Da ich noch keine Scheine hatte, natürlich auch kein SPF-Bindern, habe ich ein paar Freunde aktiviert, wo einer dann den SPF-Bindern hatte. Und wir sind von dort dann über die Kanäle halt nach Münster. Münster kam es an Land und dann stand ich da und war Eigner. Und dann musste es eigentlich relativ rasch gehen, weil ich wusste, wenn ich mir Zeit lasse, dann steht das Schiff jahrelang an Land. Und wie gesagt, halbes Jahr später, im Mai ging es dann los.
Du hast die Scheine gemacht, ich nehme an, das sind die normalen Sportbootführerscheine.
Richtig, also den SPF Binnen und ja, den SPF See.
Okay, und die haben dir von der Ausbildung her erstmal gereicht jetzt?
Nein, natürlich, also von der Ausbildung her nicht, von der Gesetzeslage ja.
Ja, denn, genau. Ja.
Klar, ne? Denn der Motor ist stärker als 5 PS, brauche ich.
Ja.
Aber von der Ausbildung her, was ich aber damals nicht wusste, ne? Für mich war das alles neu und ich dachte, das ist es. Und bin erst unterwegs drauf gekommen, dass das eigentlich nur ein absolutes Minimum war, was ich eigentlich unterwegs gebrauchen kann von der Ausbildung. Mhm. Und habe mir dann wirklich peu à peu, teils unter wirklich schwierigen Bedingungen, wie gesagt, Internet in dem Sinn gab es noch nicht, die Informationen geholt, tonnenweise Bücher mir ausgeliehen und so weiter. Mhm. Oder eben selbst ausprobiert.
Ja, wobei, wenn du auf einem Fluss unterwegs bist, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Du hast ja da quasi immer Strömung, gegen die du an musst und die halt auch einfach mal, auch wenn du gerade nicht so richtig weißt, was du auf dem Schiff tun kannst oder sollst, die drückt dich halt einfach immer in eine Richtung. Das ist schon eine Herausforderung für einen Einsteiger. Das haben wir ja mit Makani im Prinzip ganz genauso erlebt.
Genau, ne? Also ich habe ja im Prinzip auch so etwas erlebt. Mhm. Und bei mir begann es ja eigentlich schon noch in Deutschland, als wir vom Kanal raus in den Rhein sind. Der Rhein hat mich mitgesogen. Ich wollte eigentlich Rhein aufwärts, flussauf, und bin flussab mitgesaugt worden. Und dann natürlich sofort meinen ersten Fehler gemacht. Da war ein Hafen. Und statt in die Flussmitte hinzuwenden, habe ich an den Flussrand gewendet. Mhm. Was natürlich nicht optimal ist. Aber ich habe es geschafft, in den Hafen zu kommen. Aber das war so richtig die erste riesige Schrecksituation, weil mir gedacht habe, ups, da weiß der echt zu wenig. Und daraus habe ich dann gelernt und dann ging es den Rhein bergauf, wobei aber dann eben mit der Donau wieder bergab. Mhm, okay. Da sind dann ganz andere Probleme zu bewältigen auf der Donau.
Und nämlich?
Also wenn man jetzt die Reise so verfolgt, wir sind in Münster gestartet, sind dann über die Kanäle am Rhein, dann den Rheinstrom auf, dann Main und Main-Donau-Kanal und dann vom Main-Donau-Kanal die Donau runter. So am Anfang ist das so ein Fluss, ähnlich wie der Rhein. Aber der wird natürlich dann immer breiter. Im Oberlauf, Deutschland, Österreich, ist er begradigt, der Fluss.
Ja.
Und so mit Ungarn, Jugoslawien wird es sehr natürlich. Heißt natürlich auch sehr breit. Und wenn man dann mal unterhalb des Eisernen Tores angelangt ist, Rumänien, Bulgarien, vorher noch Serbien, dann hat der Fluss schon mal 10 Kilometer Breite.
10 Kilometer Breite.
Genau.
Wow.
Und dann wird schon recht witzig. Wir waren damals mit Zeichnungen unterwegs, denn es gab kein Kartenmaterial. Heute kann man das online abrufen. Damals gab es einen Kartografen, der hat für die Berufsschifffahrt Karten gezeichnet. Und da gab es so Bücher. Die hatte ich natürlich gekauft, aber dann kommt eines dazu, die Donau war gesperrt durch den Jugoslawienkrieg, die Brücken lagen im Wasser und somit waren die Karten ab Serbien nicht mehr aktuell. Mhm. Und somit habe ich die Informationen dann hauptsächlich von Fischern bekommen, von Hafenbehörden, die mir irgendwas aufgezeichnet haben oder eben knapp nach 2000 Kilometern, habe ich den Fluss auch gelernt zu lesen. Und das lernt man, muss man da unten auch lernen. Man sieht ganz genau, wie gehen die Strömungen, wo sind Kehrwasser. Denn Tonnen habe ich tagelang vermisst. Also das ist dann, war damals eine ganz andere Herausforderung.
Ja klar, du hast
heißt
ja
nicht, dass es heute einfacher ist, ne?
Ja gut, aber mittlerweile werden wahrscheinlich die ganzen Tonnen und die Signalisierung eben wieder instand gesetzt worden sein, nehme ich an. Und zumindest das funktioniert jetzt wieder richtig, nehme ich an. Ne?
Möglicherweise, ja.
Wie lang war damals der Jugoslawienkrieg her, als du dann da gefahren bist?
Ja, als ich im Jahr 2000 durch Jugoslawien, sprich zwischen Serbien und Kroatien, unterwegs war, da war Milosevic noch an der Macht. Die Krise, die war noch aktuell.
Das war noch aktuell damals.
Genau. Aber eben kurz vorher, 1999, hat die NATO Serbien bombardiert und eben unter anderem die Donaubrücken und die Brücke von anderen und die Brücken von anderen Flüssen zerstört. Und die lagen da im Fluss. Und somit gesperrt. Also das war jetzt nicht eine Sperrung, die von Amts wegen eingeführt wurde, sondern das war eine Sperrung, weil eben Trümmer im Wasser waren.
Genau, ja.
So, und nicht ganz ein Jahr vor mir, so ungefähr ein Dreivierteljahr, ist ein Segler runtergefahren, die gleiche Strecke, der wurde noch beschossen.
Das ist dann kein Spaß.
Der hat 200 Einschusslöcher in sein Schiff schlussendlich gezählt.
Ah, ja, okay.
Ja. Bei mir war die Lage etwas ruhiger, aber die Donau noch immer gesperrt.
Und das war schon so geplant, also dass du da lang fährst. Und du wusstest schon, was du für ein Risiko dann eingehen würdest.
Nein. Einen Schritt zurück, kein Internet. Ich hatte jemanden kennengelernt, den hat man Donaupapst damals genannt. Das war der Kartograf, der die Karten gezeichnet hatte. Und der hat mir von einem Kanal erzählt, der quasi landeinwärts führt und über den ich diese zerstörten Brücken umfahren kann. Und der hätte die Umfahrung hätte mich 1000 D-Mark damals gekostet. Und das hätte ich auf mich genommen, weil ich wollte die Donau ja unbedingt machen. Hat aber jetzt Gründe in meiner Vergangenheit. Und als ich aber dann in Bratislava, in der Slowakei war, hat er mich angerufen und hat mir gesagt, dass es unter Umständen eine Möglichkeit gibt, dort die zerstörten Brücken mitzunehmen. Da liegen davor und dahinter jede Menge Frachter schon seit langer Zeit. Und die Serben nehmen denen gutes Geld ab, damit die ein paar Steine aus dem Weg räumen und die Frachter dann durchlotsen. Und wenn ich mich beeile, kann ich mit denen vielleicht mit. Und das habe ich gemacht und bin dann quasi mit einem Schwung Frachtern als erster Privater nach dem Jugoslawienkrieg dann da mit durch. Und als ich dann in Belgrad angekommen bin und die ersten Kontakte wieder nach Deutschland hatte, hat mir das kein Mensch geglaubt.
Das ist auch eine wilde Geschichte, ja.
Ja, also insgesamt schon, ja.
nur mal ganz von Anfang an quasi, wie war denn eigentlich ursprünglich eure Reiseplanung? Habt ihr euch einen genauen Plan gemacht? Habt ihr was zurechtgelegt oder habt ihr gesagt, ihr fahrt einfach los?
Nee. Also für mich war klar, egal wo wir hinwollen, es geht über die Donau. Also ich bin Österreicher, ich bin in Wien aufgewachsen. Und ich bin direkt an der Donau aufgewachsen und habe während meine Schulkumpels Fußballspielen waren, habe ich eigentlich immer meine Freizeit auf den Frachtern, die dort lagen, verbracht. Und für mich als Jungen war für mich war klar, am Ende dieses Flusses ist die, hört sich vielleicht etwas komisch an, aber ist die Freiheit, da ist das Meer. Und da kann man von da kann man überall hin segeln. Und heißt dann, für mich war immer klar, egal wo ich hin möchte, das wird über die Donau gehen. Und dann war als großes Ziel angeplant Griechenland. Also klar, über den Rhein, dann die Donau und dann nach Griechenland und dann mal gucken. Also so weiter Plan. Der ursprüngliche.
Ja. Das war auch der Plan, als ihr dann losgefahren seid.
Genau, das war der ursprüngliche Plan, ja.
Okay.
Es war dann auch geplant, okay, der gesamte Turn, dafür habe ich mir 2 Jahre Zeit genommen. Für 2 Jahre war die Finanzierung auch gesichert. Dass es dann aber so lang gedauert hat, liegt einfach daran, ich hatte richtig Glück gehabt. und konnte das dann rauszögern. Und somit habe ich mir dann halt sehr, sehr viel angesehen. Und wie in unseren Gespräch ja schon gesagt habe, eigentlich bin ich ein Unsegler. Ein Unsegler, genau. Eigentlich ohne Ahnung habe ich mir das da reingestürzt. Aber auch, dass Segeln nicht unbedingt das Wichtigste für mich war. Sondern eigentlich, wann bin ich endlich da am Ziel und was kann ich dort sehen? Deswegen auch so viele Stationen an meiner Reise. Weil ich bin dann halt ins Landesinnere, haben mir Städte angeguckt, war halt sehr, sehr viel unterwegs. Und daraus ergibt sich eine irre Zeitspanne, die man da verbringen kann.
Ja, ja, genau. Ja, das heißt also, du hast jetzt, geh mal wieder an die Stelle, wo wir eben unterbrochen haben. Du warst dann also in Ex-Jugoslawien und bist dann irgendwann ins Mittelmeer gekommen.
Genau, also nach Jugoslawien ging es ja dann durch die Karpaten, dieser Gebirgszug, auch eine Herausforderung. Und danach halt in den beginnenden Oberlauf des Donaudeltas. Da haben wir uns noch dann längere Zeit aufgehalten, weil es ein einmaliges Naturparadies ist, mitten in Europa, und die wenigsten wissen darüber Bescheid. Wir waren ja auf der Donau, teilweise war ich alleine unterwegs, weil wir Schwierigkeiten hatten und Dörte dann heimfliegen musste und ich alleine da rumgondelte. Wir haben uns dann ja dort schon Zeit gelassen. Und gerade im Donaudelta, das war von Touristen unberührt, ist es ja heute teilweise auch noch. Die Touristendampfer, die fahren ja nur in den drei großen Kanälen und der Rest ist unberührt. Ja, und dann kamen wir ans Meer, ans Schwarze Meer, bei Sulina aus dem Kanal raus. Dann war der Plan nach Konstanza, natürlich noch mit gelegten Mast oder mit Masten, die hatte ich damals noch zwei. Dort den Mast zu stellen. Das ging aber leider in die Hose. Also das waren Abzocker, kann ich nicht sagen, sondern eher Leute, die glaubten, sie können das, aber konnten es nicht. Und dann blieb mir nichts anderes über, bis nach Bulgarien unter Maschine zu fahren.
Mit und weiterhin gelegtem Mast, ja?
Genau, richtig. Und hab dann, oder wir haben dann in Balcik, in Bulgarien, den Mast gestellt, wobei der Versuch vorher war, beide Masten zu stellen. Das Schiff war ja als Catch konzipiert.
Ja.
Ich habe auch einen Catch-Rig dann gekauft. Aber wir hatten in Frankfurt einen Unfall, also jetzt wieder 15 Schritte zurück. Wir hatten in Frankfurt in einer Schleuse einen Unfall, da hat uns ein Fahrgastschiff quergestellt. Und dabei wurde ein Mast gestaucht. Das haben wir aber nicht gesehen. Und erst beim Maststellen wurde das Problem sichtbar. Mhm. Und somit war der Besan nicht mehr zu gebrauchen. Und ich musste dort umricken auf eine Sloop.
Ach, du hast dann gleich auf einen Mast runter reduziert.
Genau, weil das halt einfach die günstigere Variante war, als von Deutschland einen Besan kommen zu lassen. Also der Besan war unbrauchbar. Der war gestaucht, der war unbrauchbar. Mhm. Somit war die Umrigung, sprich einen längeren Baum und größeres Großsegel, günstiger zu bewerkstelligen, als eben den Besan von Deutschland zu bestellen, beziehungsweise bei Selden zu bestellen und dann darunter zu transportieren. Das hätte sehr viel Geld gekostet und natürlich wieder wahnsinnig viel Zeit uns geraubt.
Okay. Das heißt, der Hauptmast in dem Fall wurde dann an der gleichen Stelle aufgestellt wie seinerzeit der größere der beiden Masten
als also Schiff der Großmast wurde an die Stelle gestellt, wo er halt auch vorgesehen war. Dann haben wir gesagt, wir versuchen das, und die Goldfisch lag sehr gut am Ruder, seltsamerweise, und dann war der Entschluss klar, halt einfach einen längeren Baum und größeres Segel. Und vor allem, es wäre auch nichts anderes möglich gewesen. Das kam dazu.
Wieso? Also wegen der Probleme.
Genau. Naja, ich hätte den müssen bestellen, das hätte jetzt Zeit gebraucht, und vor allem, ich hätte es müssen ins Schwarze Meer bringen. Man darf dabei auch nicht vergessen, die Länder waren damals noch nicht in der EU. Ja, okay. Heute innerhalb der EU kann man alles hin und her transportieren, wie man möchte. Das war damals auch nicht möglich.
Genau, da denkt man heute gar nicht mehr so aktiv drüber nach. Es ist ja alles EU, man kann ja heute unterwegs sein, wo man will. Es ist im Prinzip ein riesen Luxus für uns. Aber damals war das natürlich noch anders. Ja, stimmt.
Im Jahr 2000 und 2001, das war im Donau-Schwarzes Meer, war das nicht möglich. Und genau die gleichen, genau das war auch der Grund, weshalb es unterwegs bei diesen Ländern natürlich auch wesentlich intensivere Grenzkontrollen gegeben hat. Also wir hatten alle Vorgänge zu absolvieren, wie auch die Großschifffahrt. Mhm. Und das hat Zeit gebraucht. Also wir hatten oft einen Hafenaufenthalt zum Ein- und Ausklärieren von 1, 2, 3 Tagen, je nachdem.
Einfach nur für die Behördenarbeit.
Und lagen da irgendwo am Transit Quay zwischen riesigen Hochseefrachtern.
Ja.
Heute ist es anders. Und heute gibt es ja da unten halt sehr, sehr viele Marinas. Damals gab es 2 Marinas am Schwarzen Meer. Und heute hast du ja alle 30 Meilen spätestens hast eine Marina.
Ja, genau.
Ja. Und wenn wir jetzt anknüpfen wollen, und dann ging es halt unter Segel weiter, und genau da haben wir dann wirklich lernen müssen. Also das erste Mal gleich mal eine Ginur deformiert, sage ich mal, beim ersten Mal hochziehen.
Mhm. Wie ist das passiert?
Und ich hatte das Schiff nicht unter Kontrolle gehalten, so wie es sein soll. Also etwas abgefallen, die Schot ausgerauscht, hängen geblieben in der Saaling, aus was.
Und dann ist er gerissen.
Aber du kannst davon ausgehen, ist mir die ganze Reise dann nicht mehr gerissen.
Ja, das war so eins dieser Learnings, das macht man einmal und dann weiß man es halt einfach. Wieder.
Ja, genau. Also sowas Ähnliches kann wohl passieren, jeden von uns, aber man lernt halt daraus.
Das hieß also für dich jetzt, du musstest da so eine neue Genua haben oder konntest du alte Flecken?
Hatte noch eine zweite.
Ach, da war eine zweite an Bord schon.
Segeltechnisch war ich gut ausgerüstet. Mhm. Also ich hatte 2 Genua, ich hatte eine Sturmfock, ich hatte sogar einen Blister, ich hatte den Besan. Also segeltechnisch war ich sehr gut ausgerüstet.
Sehr gut. Mhm.
Und somit konnte ich eigentlich dann, obwohl es ärgerlich war um die Genua, ich habe sie erst lange Zeit später reparieren können, aber es war halt schade, die nicht verwenden zu können.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt.
Ist klar, ja.
Die Reise ging dann weiter vom Schwarzen Meer Richtung Bosporus, Istanbul, dann übers Marmara Meer, das ist dieses winzig kleine Meer, in die griechische Ägäis. Mhm. Das war dann so unser großes Ziel erstmal. Und wie gesagt, dann hat sie von meiner Seite hatte sehr viel Glück und ich konnte sagen, okay, dann beginnt halt vielleicht der Urlaub. Das Abenteuer haben wir hinter uns. Und dann habe ich mir wirklich die gesamte Ägäis angesehen. Also es ist für mich jetzt ad hoc gar nicht nachzuvollziehen, wie viele Inseln ich schlussendlich angelaufen bin. Dann ins Ionische Meer rüber. Später dann nach Italien. Zwischen Italien und Sizilien, die Straße von Messina hoch. Mhm. Und dann komplett Italien ausgesegelt. Mit einem kurzen Sprung, kann man sagen, nach Korsika und nach Sardinien. Auf der gegenüberliegenden Seite dann Frankreich runter, Spanien, kurzen Aufenthalt auf Mallorca und dann über Gibraltar raus und dann in einer Hauruck-Aktion über den Atlantik und Nordsee dann oben wieder zurück. Also so eine komplette Runde.
Okay, das war jetzt ein recht schneller Abriss. Wie lange hat das jetzt also alles in allem dann gedauert, bis du dann wieder in der Nordsee warst?
Also es waren 9 Jahre insgesamt.
Okay.
Mit 18 Ländern, die ich da besucht habe.
Ja.
Muss aber auch dazu sagen, ich bin dazwischen ein paar Mal nach Deutschland geflogen. Zum einen, ich hatte einen Super-GAU am Schiff, Wassereinbruch, der mir viele Monate Reparatur gekostet hat. Mhm. Und davor, auch in den Wintermonaten, da meine Bücher, zumindest beim ersten Buch war das dann so, erschienen sind und ich dann halt Vorträge gehalten habe, Lesungen und dergleichen. Und da war halt in den ersten Jahren für mich der Fall, ich bin im Winter immer für kurze Zeit nach Deutschland, habe da die Lesungen und Vorträge abgehalten und dann weiter. Und eben dieser Super-GAU. Also es gab schon Stops auch dazwischen. Gezwungen und auch freiwillig.
Ja, klar, innerhalb von 9 Jahren kommt halt auch mal sowas vor. Dein erstes Buch im Bann der Donau handelt im Prinzip alleine von, also das heißt alleine, also ich meine, es ist ja auch genug passiert, dass man es niederschreiben kann, aber handelt im Prinzip rein von deiner Donaureise.
Also rein von der Binnenreise. Ja. Das heißt von Münster über die Kanäle, den Rhein, Main-Donau-Kanal und Donau bis nach Suriname.
Okay.
Also die reine Binnenreise, wie du schon sagtest.
Ja.
Und das zweite Buch, wenn ich das schon erwähnen darf.
Gerne, natürlich.
Das, weil es hieß dann, du musst sofort eine Fortsetzung machen. Das zweite handelt dann von Sulina, Schwarzes Meer, Marmarameer, Ägäis, zu meinem Ziel. Und das dritte knüpft als fiktiver Roman dort an und beendet die Reise.
Das heißt, die Geschichten, die du da erzählst, sind so nicht passiert oder ist das?
Nein. Okay. Also das dritte Buch, wie gesagt, ist ein Roman, der aber fiktiv das Ende der ersten beiden Bücher signalisiert, das Ende der Reise. Mhm. Aber es ist fiktiv, es ist ein Roman und die Idee kam mir eigentlich deswegen, ich brauchte und brauche heute schon gar nicht, aber damals auch nicht, übers Mittelmeer nichts zu schreiben. Das war damals schon totgeschrieben und ist heute totgeschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Mittelmeerbücher es mittlerweile gibt. Und da wollte ich mich eigentlich nicht mit einreihen. Mhm. Und deswegen war das für mich damals der Buch-Cut zur Reise.
Okay. Ja. Wobei jetzt ist ja schon das nächste Buch ist ja wieder in Arbeit. Darüber sind wir ja auf dich aufmerksam geworden, weil das auch wieder ein sehr interessantes Projekt zu werden scheint.
Ja, jetzt ist die Frage, welches du der beiden meinst. Also stehen ja zwei Projekte an.
Ja, also ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, als du in Facebook die Frage gestellt hast, würde sich denn jemand darüber interessieren für die Dinge, die beim Reisen eben schiefgegangen sind und die auf dem Schiff eben so passiert sind, die Pannen eben, also die eben die nicht so schönen Erlebnisse. Und das fand ich sehr interessant und das fand ich einen interessanten Ansatz. Und das war das Erste, was ich so von dir, Walter, so mitbekommen habe. Und ja, genau.
Das freut mich zu hören. Ja, also die Idee, die entstand natürlich daraus, wie gesagt, ich habe über Facebook begonnen, die Reise aufzuarbeiten und saß halt vor einem riesigen Berg an Log- und Tagebüchern und bin die natürlich dann durchgegangen. Und eben Aufarbeitung heißt auch, sie damit beschäftigen. Und da kam ich natürlich auch zu dem Schluss, dass natürlich habe ich sehr viele tolle Sachen erlebt. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt. Aber ich habe bedingt durch diese lange Reise, bedingt dadurch, dass ich eigentlich keine Ahnung hatte von Tuten und Blasen, wie überhaupt Schifferei funktioniert und allem drum und dran. Und eben auch der Tatsache, dass das Schiff eigentlich überdimensioniert war, zum einen, und zum anderen auch nicht einhandtauglich war. Und ich musste ja die meiste Zeit einhand unterwegs sein. Haben sie natürlich auch die Missgeschicke und die Pannen dementsprechend angesammelt über diese 9 Jahre. Und dann dachte ich mir, unter Umständen ist es interessant, den Leuten mal so ein Thema zu geben. Und deswegen auch meine Umfrage. Mhm.
Und die wurde ja offensichtlich positiv beantwortet, weil du ja jetzt im Moment da am Arbeiten bist, ne?
Genau, also ich bin natürlich noch in den Anfängen, weil zuerst musste ich erstmal ein Konzept ausarbeiten, damit es auch Hand und Fuß hat. Hab schon gewisse Texte formuliert, weiß, wie das Buch starten wird, auch wie es enden wird, wird aber, jetzt gehen wir wieder zum Unsegler, wird ein typisches Unseglerbuch. Also entweder werden die Leute hinten umfallen vor Lachen und sagen, so viel Quatsch kann niemand erleben. Oder die Leute sagen, darauf kann ich vielleicht mal Acht geben. Also mal gucken, wo der Weg hinführt.
Spannendes Projekt auf jeden Fall.
Also jetzt ist es so, dass ich auf jeden Fall das Projekt angegangen bin und auch, dass es realisiert wird.
Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und das ist auf jeden Fall mit auf unserer Bücherliste.
Schön.
Was denkst du, bis wann du das Buch veröffentlichen wirst?
Also, ist eine schwierige Frage. Und da würde ich mir ja ungern festlegen. Denn anders als bei den ersten beiden Büchern, also die Binnenreise und dann die Schwarzmeerreise, die habe ich wirklich aus dem Boden gestampft, förmlich, würde ich mir jetzt wirklich Zeit lassen. Und auch bei jedem Kapitel, das ich schreibe, mich selbst hinterfragen.
Ja.
und auch diese Erlebnisse vielleicht nochmal mit beim Arbeiten miterleben. Und dann kommt natürlich ein ganz anderer Schwung rein, kann ich mir vorstellen.
Ja klar, beim Schreiben kommt da einfach die Dynamik, ne?
Genau, und deswegen möchte ich mir da gar nicht so selbst einen Druck setzen, anders als bei den ersten Büchern, zu sagen, in 3 Monaten, in einem halben Jahr, nächstes Jahr. Ich bin dran und es läuft, aber ich möchte mal einfach den Puffer erhalten, kein Datum vor Augen zu haben.
Ja, es ist auch, glaube ich, entspannteres Schreiben, wenn man von jemandem von hinten gedrückt wird und kein Verlag sagt, so, wir haben aber dann Veröffentlichungstermin und genau. Wir müssen noch vorher lektorieren und keine Ahnung. Ja. Das ist, glaube ich, entspannter, ja.
Also ich denke auch.
Ja, genau. Das Schwarze Meer ist bisher in unseren Interviews immer so ein bisschen außen vor gelassen worden. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die über die Barfußroute gefahren sind und die diese typischen Weltumsegler-Routen so abgefahren sind. Das Schwarze Meer war selten dabei. Was ist der Reiz für dich am Schwarzen Meer?
Da muss ich natürlich zuerst mal Ehrlichkeit halber sagen, das Schwarze Meer war ursprünglich für mich natürlich nur Mittel zum Zweck.
Mhm. Ja, Transfergewässer.
Genau. Dann muss man unterscheiden zwischen der Zeit, über die wir sprechen. Das war im Schwarzes Meer war 2001. Die Länder waren noch nicht in der EU. Es gab keinen Tourismus. Es gab auch nicht diesen Golden Sands Tourismus damals noch nicht, der die Leute halt wirklich von überall zum Schwarzen Meer gebracht hat. Geschweige noch Segeltourismus oder eben Langfahrtensegler. Also die Langfahrtensegler, die ich da kennengelernt habe, das waren Leute, die am Schwarzen Meer ansässig waren. Und ich habe den Reiz des Schwarzen Meeres eigentlich erst vor Ort kennengelernt, dass es, wenn man die wechselnden Winde oder die Windsysteme berücksichtigt, denn es ist nicht sehr einfach, das Meer, wenn man da wirklich sehr vorsichtig unterwegs ist und nichts übereilt, ganz toll segeln kann. Damals wurde ich überall mit offenen Armen empfangen, genauso wie auf der Donau. Und das macht das Reisen für mich halt wirklich aus. Ein entspanntes Segeln, dann ankommen und etwas Nettes erleben mit netten Menschen. Mhm. Und deswegen war es war zwar ein Durchgangsmeer für mich, als solches auch geplant, aber schon alleine die Tatsache, dass ich in Balčik, da wo ich auch den Mast gestellt habe, 1 Monat hängen geblieben bin. Aber nicht, weil der Mast nicht weil die Maststellaktion nicht vorankam, sondern weil es mir dort gefiel und mir die Leute rumgereicht haben und ich sehr viel kennengelernt habe. Das hat mir das Schwarze Meer, sehr nahe gebracht. Und da haben wir natürlich auch Zeit genommen. Und das sollte auch jeder mitbringen, der da hoch oder runter geht, runter von der Donau oder hoch vom Mittelmeer.
Ja.
Und dann durch die Osterweiterung der EU hat man ja reisetechnisch überhaupt keine Probleme mehr zu befürchten. Diese ganze umständliche Ein- und Ausklariererei fällt weg. Mittlerweile gibt es wirklich sehr viele Marinas. Also die Leute, die jetzt reingehen ins Schwarze Meer, sind nicht mehr darauf angewiesen, so wie wir, in die Industriehäfen zu gehen, sondern können auch etwas in einem gemütlichen Hafen verbringen. Was ja auch nicht zu verachten ist, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall angefüllt von Atmosphäre, so ein Hafen, ne?
Ne? Genau. Aber eigentlich war es für mich ein Durchgangsmeer.
Mhm. Am Anfang, ja.
Schön zu segeln, sehr gefährlich, man muss vorsichtig sein. Gerade im rumänischen Teil sehr flach.
Und dadurch gefährlich? Also, oder was macht das Schwarze Meer für dich gefährlich?
Das Schwarze Meer, gerade im flachen Bereich, wenn man sich die Karte anguckt, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, ist das Schwarze Meer ja doch sehr tief, aber gerade vor Rumänien, beziehungsweise an der Westseite von der Krim, ist es sehr flach und es wird sehr schnell sehr flach. Und wenn da die Stürme über Schwarze Meer von Osten kommen, dann drücken die Wellen quasi plötzlich auf den seichten Meeresgrund und türmen sie fürchterlich auf.
Ja.
Also wir hatten da auch eine 7-Meter-Welle.
7 Meter?
Ja. Und das ohne Mast. Und da glaubt man wirklich, die Welt bricht über einen zusammen. Ja. Also die 7 Meter hatten wir jetzt nicht mehr im flachen, im ganz extremen flachen Teil, sondern ja in Höhe Balchik, wo wir an dieser Abbruchkante entlang sind, die dann quasi ins tiefe Gewässer führt.
Das ist also so quasi der gleiche Effekt, wie er in der Biskaya auch befürchtet ist, ne?
Ja,
wenn
so ähnlich, genau.
Diese steilen unterseeischen Felswände dann für genau. So hohe Wellen sorgen, ne?
Okay. Ja, aber da ist natürlich die Frage, worüber reden wir, ne? Weil jedes Meer birgt irgendwelche Besonderheiten in sich.
Ja.
Es ist genau so, die Ägäis. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die auch weltweite Fahrt gemacht haben. Und jeder hat gesagt, überstehst du die Ägäis, beziehungsweise das gesamte Mittelmeer, aber vor allem die Ägäis, kannst du überall segeln. Und ich habe den Eindruck, die haben alle recht gehabt.
Okay.
Ja, jedes Meer hat so seine Besonderheiten.
Ja, das sicherlich, klar. Und gerade die Winde im Mittelmeer sind ja auch berüchtigt.
Ja.
In Griechenland ist es der Meltemi, ne?
Genau. Wobei halt da auch die großen Unterschiede sein. In Griechenland, eben als von dir erwähntes Beispiel, da gibt es tausende Inseln, sprich aber tausende von Möglichkeiten unterzuschlupfen.
Oder in den Schatten zu fahren,
Genau, ins Leder, Insel zu fahren, dort den Anker zu werfen, wenn da kein Hafen ist, aber man kann in Griechenland wunderbar ankern überall. Und dann diese Schlechtwetterperiode, den Sturm abzuwettern. Die Möglichkeit gibt es in Griechenland, in der Ägäis generell sehr oft. Die Möglichkeit gibt es am Schwarzen Meer beispielsweise nicht. Also wenn man von der Donau Richtung Istanbul, Richtung Bosporus unterwegs ist, man ist immer auf Legerwall. Und du kannst nirgends ankern. Also man muss wirklich dann in den Hafen, und damals waren die sehr weit voneinander entfernt, oder als Beispiel auch das westliche Mittelmeer. Kannst nirgends ankern. Also an der Küstenlinie, an den seltensten Fällen. Oft habe ich versucht zu ankern, wurde ich vertrieben und musste dann in eine Marina rein, die mir dann wirklich Geld gekostet hat.
Wer hat dich da vertrieben?
Hat alles immer zwei Seiten, bitte?
Wer hat dich da vertrieben?
Ja. Die Coast Guard.
Die hatten was dagegen, dass du da ankerst, okay.
Genau, die Coast Guard. Und die haben dann wirklich wortwörtlich einmal Yachten have to go to the Marina. Also die Yachten müssen in die Marina rein.
Okay.
Es gibt wohl einige Inseln, ne, aber lang nicht so viel wie in der Ägäis und auch nicht so viele kleine, schnuckelige, sondern eher die größeren. Ich bin mir sicher, dass man irgendwie in Sardinien oder Korsika auf den großen Inseln, auch Sizilien, gibt es wahrscheinlich auch viele Ankerplätze. Aber es ist eine große Insel, anders als Griechenland. Und das westliche Mittelmeer hat halt auch Besonderheiten, wind- und strömungstechnisch.
Das war jetzt der erste Teil vom Interview mit Walter H. Editzberger. Den zweiten Teil kennst du ja, kannst du in einer Woche runterladen. Dann gibt es noch den zweiten Teil des Interviews. Und so langsam geht es auch Richtung Urlaubszeit und Sommerzeit. Und mit dem nächsten Teil des Interviews mit Walter sind wir bei Nummer 28 unseres Podcasts. Das heißt, falls du also jetzt gerade erst zugekommen bist, es gibt noch eine Menge Hörfutter im Internet und vielleicht brauchst du ja noch ein bisschen was für den nächsten Segelturn oder für die nächste Flugreise. Einfach ein bisschen Hörfutter runterladen. Schau mal unser Podcast-Verzeichnis. Da gibt es eine Menge nützliche Interviews und tolle Interviewgäste. Und wir freuen uns natürlich, wenn dir gefällt, was du hier hörst. Und du dann vielleicht auch die kurze Zeit nimmst und bei iTunes eine vernünftige Bewertung hinterlässt. Ansonsten wünschen wir dir erstmal viel Spaß auf dem Wasser und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann, tschüss.
Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.